KIT Wissen. Faszination Forschung.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio KIT Wissen. Heute geht es bei uns um Tracker im Netz, die das Nutzerverhalten von Usern ausspionieren und dem Gegenangriff eines Forscherteams, das den Spieß umgedreht hat. Außerdem geht es um eine neue App, die Feuerwehrleuten im Einsatz mehr Sicherheit und eine bessere Kommunikation untereinander ermöglichen soll. Außerdem geht es noch um wichtige Informationen zu dem größten Solarspeicher Deutschland von Campus Nord. Mein Name ist Julia Kölmel und wir starten jetzt erst einmal mit Then I Kissed Her von den Beach Boys. Egal ob auf dem Fernsehbildschirm, der Kinoleinwand, im Radio oder ganz klassisch auf der Litfaßsäule, schier überall sind wir der Werbung ausgesetzt. Das Internet macht da keine Ausnahme. Denn auch das World Wide Web ist gespickt mit Reklame. Ruft man eine Homepage auf, springt einem die Werbung förmlich entgegen. Ob als nerviges Pop-up-Fenster oder großflächige Bildanzeige. Dabei kriegen wir aber nicht irgendeine Werbung zu sehen. Die meisten Anzeigen entpuppen sich bei näherer Betrachtung als personalisierte Werbung. Zielgerichtet angepasst an unser individuelles Surferverhalten im Netz. Hinter dieser personalisierten Werbung stecken sogenannte Tracker. So heißen die Dienste, die das Verhalten des einzelnen Nutzers im Netz systematisch auskundschaften. Dabei arbeiten die Tracker in der Regel versteckt im Hintergrund und bleiben für den User somit unsichtbar. Wer das nicht länger hinnehmen möchte, kann nun auf seine Software zurückgreifen, die ein kleines Team von Informatikstudenten am KIT entwickelt hat. Die Software, die auf den Namen Backtrack hört, macht den Verfolger im Netz erkennbar und zeigt auch, wohin unsere Daten beim Surfen fließen. Im Gespräch mit Radio KIT-Reporter Armin Mirfalla verrät der wissenschaftliche Betreuer des Softwareprojekts Informatiker Till Neudecker, wie die Software funktioniert und wie man als User im Netz überhaupt getrackt wird.
Wenn man sich im Internet bewegt und irgendwelche Seiten ansurft, dann ist es so, dass zum einen Inhalt der Seite selber runtergeladen wird, das heißt Bilder, Texte, Videos, die ja auf der Seite selber drauf sind. Auf der Seite sind aber auch noch Inhalte von Drittanbietern, zum Beispiel Werbung, die man sieht, oder auch Cookies, die man nicht direkt sieht, die aber trotzdem von Drittanbietern, also nicht der eigentlichen Domain, auf der man sich gerade befindet, runtergeladen wird. Wenn solche Inhalte runtergeladen werden, dann ist es so, dass man selber nicht nur Informationen von dieser Seite erhält, sondern dass diese Seite, von der man was runterlädt, auch Informationen über den Benutzer erhält, nämlich zum Beispiel die eigentliche Hauptseite, auf der sich der Nutzer gerade befindet. Und die Werbeanbieter nutzen diese Informationen dann und können einem später dann, wenn man zum Beispiel vorher auf irgendeiner Seite war und beispielsweise nach Schuhen gesucht hat, können diese Informationen nutzen, um einem dann später personalisiert Werbung anzuzeigen.
Mit der Software, die Sie und Ihr Team nun entwickelt haben, ist es eben nun möglich, den Spieß sozusagen umzudrehen, also die Datenverfolger oder auch die Datenverfolgung selbst zurückzuverfolgen. Können Sie uns auch hier kurz erläutern, wie die Software dafür vorgeht?
Die Software geht dazu so vor, dass sie einen normalen Nutzer imitiert. Das heißt, sie durchsucht das Internet und folgt Links. Das heißt, sie öffnet Seiten. Man kann in der Software beispielsweise auswählen, dass man die Top 100 der meistbesuchten Seiten in Deutschland gerne durchsuchen möchte. Und was diese Software da macht, ist, sie öffnet die Webseiten, lädt alle Inhalte, die ein normaler Browser auch runterladen würde, lädt diese Inhalte herunter und analysiert dann, wo die Inhalte herkamen. Und in diesem Analyseschritt werden dann diese sogenannten Tracker identifiziert und auf einer Landkarte auch angezeigt. Das heißt, der Nutzer kriegt danach angezeigt, wenn ich beispielsweise hier die Top 10 der meistbesuchten Seiten in Deutschland öffne, dann fließen meine Daten in folgende Länder zu folgenden Anbietern.
Ist diese Software, die Sie entwickelt haben, eigentlich für jedermann zugänglich? Also kann man die als privater Internetnutzer irgendwo herunterladen bzw. erwerben?
Ja, die Software gibt es zur freien Verfügung auf unserer Homepage zum Herunterladen. Damit kann man einfach mal rumspielen und kann sich sowas anzeigen lassen. Eine Alternative dazu, die man auch leicht ausprobieren kann, sind Plugins, zum Beispiel für den Browser Firefox, das Lightbeam-Plugin, was dem Nutzer während des eigenen Surfens, also wirklich so, wie man den Browser selber gebraucht, auch eine ähnliche Anzeige bietet.
Nun gehe ich davon aus, dass Sie Ihre Software nicht zufällig in Zeiten der globalen Überwachungs- und Spionageaffäre entwickelt haben. Können Sie uns sagen, welche Rolle der Skandal, die aktuelle Debatte rund um NSA und Co. bei der Entwicklung dieser Software gespielt haben?
Die aktuelle Debatte um Spionage ist natürlich ganz klar einfach präsent im Kopf und hat auch dazu geführt, dass wir so ein Thema vorgeschlagen haben. Man muss aber natürlich unterscheiden zwischen dem, ja, was man unter Spionage versteht, und dem, über das wir hier reden, nämlich im Wesentlichen personalisierte Werbung. Es ist so, dass die meisten Angebote, die wir im Internet nutzen, kostenlos sind, egal ob Facebook oder Google. Wir bezahlen nichts dafür. Und das Ganze ist deshalb kostenlos, weil diese Anbieter personalisierte Werbung anzeigen. Und wenn sie das nicht tun würden, dann wären diese Angebote vermutlich auch nicht kostenlos. Das heißt, auch wenn man hier von einer Form von Überwachung sprechen kann, ist man natürlich in einer ganz anderen Dimension als das, was die NSA beispielsweise macht.
Ihr ehemaliger Kollege hier am KIT, Sebastian Labitzke, der ja ebenfalls als wissenschaftlicher Betreuer bei diesem Projekt fungierte, wird in der Pressemitteilung des KIT zitiert mit den Worten: Es ging darum, ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie man beobachtet wird, wenn man im Netz surft. Erhoffen Sie sich darüber hinaus auch eine Reaktion, möglicherweise ein verändertes Nutzerverhalten, sozusagen als Reaktion auf dieses Gefühl, beim Surfen beobachtet zu werden?
Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass man relativ wenig Möglichkeiten hat, dem Ganzen zu entgehen. Entweder man nutzt diese Dienste einfach nicht, dann bleibt man praktisch dem Internet fern. Oder man nutzt es, aber dann kann man sich zumindest bewusst sein, welche Spuren man hinterlässt und was möglich ist oder was anderen Parteien im Internet möglich ist, über einen herauszufinden.
Weitere Informationen zu dem Projekt und auch den Link zum Download der Software findet ihr unter radio.kit.edu. Das war Dustin O'Halloran mit seinem Song Fragile Number 4 auf Radio KIT. Ihr hört uns auf der 104.8. Anruf auf und los. Feuerwehrleute müssen oft schnell zum Einsatz. Nicht nur das, der Einsatzort, die Einsatzzeit und auch die restliche Planung müssen dokumentiert werden, damit nichts schief und vor allem niemand verloren geht. All dies soll nun durch die Produktpalette von Mobilion EU und dessen Gründer Olaf Grebner erleichtert werden. Statt auf Stift und Papier zu setzen, sollen Einsätze mit Hilfe einer App koordiniert und durchgeführt werden können. Diese ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die Verwendung und Kommunikation sind aber komplett ohne Internet möglich. Denn unterwegs kann nicht immer davon ausgegangen werden, dass Internet vorhanden ist. Die App funktioniert sozusagen also über ein autarkes System, das aus sich heraus funktioniert. So steuert und kontrolliert jeder Feuerwehrmann von seinem Gerät aus seine Handlungen. Gleichzeitig kann er mit seinen Kollegen über ein abgetrenntes Funknetz direkt kommunizieren. Im Radio KIT-Interview erzählt Olaf Grebner meiner Kollegin Jennifer Watzecher, was seine App alles kann, welche Vorteile sie gegenüber einer analogen Dokumentation hat und warum er selbst zusammen mit seinen Kollegen überhaupt ein Unternehmen gründen wollte.
Was uns treibt, ist beim Gründen, dass wir Spaß haben und dass wir eine Idee realisieren können. Wir sehen, dass wir mit unseren Themen etwas bewegen können und das ist der Haupttreiber für uns. Dafür nehmen wir einiges auf uns. Zum Beispiel haben wir durchaus längere Arbeitszeiten, wir verdienen noch nicht so viel Geld. Wenn ich ganz normal als Angestellter meinen Job weitergemacht hätte, hätte ich keine Probleme mit dem Geld, hätte keine Sorgen, ob mein Geschäft morgen noch besteht, hätte vor allem keine Sorgen, ob die Idee, die wir haben, ob die ankommt, muss mir also in dem Sinne über viele Dinge keine Gedanken machen. Das sind durchaus Punkte, über die man nachdenken muss, wenn man sagt, wir wollen gründen, kommen ein paar Themen, nämlich man nimmt Risiko auf sich. Risiko heißt, dass man wirklich durchaus ab und zu nicht schlafen kann, dass man sich darum kümmern muss, wie die Finanzierung aussieht, dass man sich darum kümmern muss, wo die Mitarbeiter herkommen. Es sind gewisse Dinge, die wirklich da zu leisten sind, wo man sich genau überlegen muss, ob man das will. In der Summe trägt uns aber die Idee, dass wir mit unseren Ideen etwas bewegen können und zum Stück weit die Welt verbessern und natürlich auch noch ein bisschen Geld damit verdienen.
Du hast ja eine App für mobile IT-Anwendungen für die Einsatzüberwachung der Feuerwehrleute. Da geht es um Atemschutz für Einsatzkräfte und so weiter. Jetzt ist es aber nicht so eine App, wie sie jetzt jeder auf dem Smartphone hat, egal ob es jetzt ein Radiosender ist, der eine App hat, oder Google, Google Maps und so weiter. Sag doch mal, wie funktioniert denn eure Technik?
Unsere App ist im Wesentlichen ein Stück Software, die auf einem mobilen Gerät läuft. Unser Glück ist mittlerweile, die mobilen Geräte hat jeder in der Hosentasche. Das heißt, so ein Handy, so ein Tablet ist mittlerweile sehr, sehr günstig und aber gleichzeitig sehr mächtig. Für unsere Zielgruppe, das sind Feuerwehren oder Rettungsdienste, bauen wir Software, die deren Arbeit besser macht. Ein Radiosender oder Facebook oder die ganzen großen Apps dieser Welt sind für Konsumenten optimiert. Das heißt, Leute in der Fußgängerzone wie du und ich können diese Anwendung nutzen. Da ist die Zielgruppe quasi jeder, der zum Beispiel jugendlich oder einen gewissen Musikgeschmack hat. Bei uns ist die Zielgruppe eine gewisse Berufsgruppe, in dem Fall Feuerwehren zum Beispiel. Und für diese Berufsgruppe nehmen wir einzelne Abläufe, die die heute schon machen und optimieren die. Optimieren heißt in unserem Fall, wir überlegen uns, wir gucken uns einen Ablauf an. Zum Beispiel bei Feuerwehr ist sowas wie Atemschutzüberwachung. Das heißt, wenn das Haus brennt, schicken die Leute rein und draußen steht einer, der zur Sicherheit aufschreibt, wen die in das Haus mit einer Atemschutzflasche geschickt haben. Einfach wirklich als Sicherheitsmaßnahme, dass da niemand vergessen wird. Diesen Ablauf machen die heute, indem sie mit Papier typischerweise aufschreiben, wen habe ich reingeschickt, und die haben noch sowas wie eine Stoppuhr dabei. In der Stoppuhr steht dann das jeweilige Team, heißt bei der Feuerwehr Trupp. Die sind für 30 Minuten drinne und die Stoppuhr zählt runter. Wir machen entsprechend in der Software, in unserer App, einen Mechanismus haben wir implementiert, der den Feuerwehrleuten hilft, aufzuschreiben, wen habe ich ins Feuer geschickt und wen und wann müssen die wieder raus. Das heißt, es ist im Wesentlichen ein Formular mit einer Stoppuhr und noch diversen weiteren Sicherheitsmechanismen, die heute im Fall von Papier quasi per Hand nachts um 2:30 im Dunkeln per Hand ausrechnen müssen. Und der Effekt für die Feuerwehrleute ist, dass die einen deutlich sicheren Einsatz haben. Sicherer Einsatz heißt für die, dass sie mit weniger Arbeit die Sicherheitsmaßnahmen umsetzen können. Sie kommen dadurch besser zurück, gesünder zurück und haben im zweiten Fall noch eine deutlich verbesserte Dokumentation. Dokumentation heißt bei der Feuerwehr, es gibt gesetzliche Vorschriften, wie ein Einsatz entsprechend abgearbeitet werden muss, und das muss am Ende als Papier dokumentiert werden. Und genau das liefern wir denen in einer Sekunde im Vergleich zu 2 oder 3 Stunden Nachbearbeitungszeit, die sie heute auf herkömmliche Art und Weise haben.
Genau, und ihr habt ja verschiedene Anwendungen. Kannst du mal die im Einzelnen erklären? Also da gibt es ja den Atemschutz Pro, die Fire Tactics und so weiter. Unterschiede, Gemeinsamkeiten.
Aus unserer Sicht arbeiten wir für eine gewisse Zielgruppe. Wir schauen uns die Zielgruppe, in unserem Fall jetzt Feuerwehr, an. Wir werden uns auch noch weitere Zielgruppen anschauen. Und für die Zielgruppe, die hat verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Abläufe. Typischerweise das Muster bei dem Thema App oder mobile Software ist, dass man ein Thema tief und gut optimiert. So, das heißt für uns, das heißt für verschiedene Abläufe haben wir dann jeweils eine App. Das heißt, wir haben jetzt aus dem Bereich einmal Einsatzunterstützung haben wir ein Thema, dieses Atemschutzüberwachung, was wir gemacht haben. Wir haben aber entsprechend auch im Bereich Ausbildung haben wir schon Angebote. Ja, das heißt, und das bauen wir Schritt für Schritt immer aus. Das heißt, wir gehen zu Kunden, schauen, wo der Bedarf da ist, wo Optimierungspotenzial da ist, Dinge, die wir für uns mit unseren Möglichkeiten der mobilen Software oder überhaupt der IT erschlagen können oder angehen können. Und die schauen wir uns an und Schritt für Schritt bauen wir dann da unser Produktangebot aus. So, das heißt für uns, wir haben mehrere Anwendungen heute, die wir schon anbieten. Das heißt, wir haben so etwas wie Atemschutzüberwachung, das hilft, den Einsatz, also die Hektikphase während eines Einsatzes besser abzuarbeiten, besser mit Risiko umzugehen. Auf der anderen Seite, der Unterschied jetzt nochmal zu den anderen Anwendungen ist, dass die nicht im Einsatz sind, sondern dass die aus Zielgruppensicht in der Ausbildung sind. Das heißt, ein Großteil, es brennt ja nicht jeden Tag ein Haus oder es ist nicht jeden Tag ein Verkehrsunfall, je nach Feuerwehr. Und für unsere Zielgruppe geht es darum, sich optimal auf diese eher seltenen Einsätze drauf vorzubereiten. Das ist das Thema Ausbildung. Das heißt, die Zielgruppe beschäftigt sich eigentlich eher 70% mit Ausbildung und 30% oder sogar noch weniger mit aktuellen Einsätzen. Und für diese Ausbildung, da bieten wir auch Werkzeuge an. Und das ist dann sowas wie dieses Fire Tactics, was eine Anwendung ist, wo ich mir schnell in der Übersicht darstellen kann, wo sind meine Teams, wo sind meine Fahrzeuge und wie kann ich ganz klassisch wie im Kriegsfilm die Taktik sagen, um in dem Fall das Feuer zu löschen.
Das heißt, die Feuerwehrleute rennen dann mit einem Stift, einem Blatt Papier und dem Handy durch die Gegend und das Handy ist die Unterstützung für ihren Einsatz.
Das Handy ist wieder immer sprichwörtlich heute als Werkzeug zu sehen, so wie sie ein Blatt Papier heute als Werkzeug haben, was sich über viele Jahrzehnte bewährt hat, wird das Werkzeug Papier ersetzt durch ein elektronisches Werkzeug. Im Wettbewerb gibt es verschiedene andere Werkzeuge heute schon, die für die gleiche Aufgabe zum Beispiel einen Elektronik, mehr oder minder einen Kasten mit Elektronik und LEDs. Ja, also klassisch, wir setzen ein Stück Hardware, ersetzen wir durch ein Stück Software und sind dadurch flexibler und können gewisse Prozesse und Abläufe besser darstellen.
Das Problem bei Hardware ist ja, dass sie kaputt gehen kann oder dass es technische Defekte, Übermittlungsfehler etc. geben kann. Was ist denn, wenn eben die App dann nicht funktioniert?
Das ist dass die Software nicht funktioniert, ist einer der Hauptpunkte, die zu Recht die Feuerwehrleute nachfragen. Wenn man sich anschaut, was ist das Risiko, das sie mit dem heutigen System haben? Die haben heute in der Hand ein Blatt Papier, Stoppuhren typischerweise so, wie wir es wirklich in der Küche haben, einen Küchentimer. Haben die sich selber gebaut mit extrem niedrigen Kosten. Und in diesem Gesamtsystem haben die erhebliche Risiken. Zum Beispiel, wenn ich zwei Küchenuhren habe mit jeweils einer Batterie, habe ich zweimal das Batterieausfallrisiko. Entsprechend, ein elektronisches System hat potenziell genauso ähnliche Risiken. Wenn man aber einen Strich drunter zieht und sich genau diese Risiken mal anschaut, ist das deutlich weniger Risiken, als dass die heute mit Papier haben. Ein Papier kann nass werden, das elektronische Gerät, wenn ich das in eine wasserdichte Schutzhülle packe, wird nicht mehr nass. Ein Papier kann zwar in der Tat nicht runterfallen, es geht nicht kaputt, das elektronische Gerät kann ich ebenfalls wieder eine Schutzhülle packen, dass wenn das runterfällt, den Sturz überlebt. Das heißt, unterm Strich bieten wir viele Vorteile mit dem Stück Software, während wir die Nachteile einer Papierlösung abstellen. Ja, das heißt, die Leute gewinnen mehr Sicherheit, obwohl es ein elektronisches Gerät ist.
Im Sommer hat das KIT einen 1 Megawatt Solarpark mit mehreren Speichersystemen auf dem Campus Nord eingeweiht. Hier arbeiten Solarzellen, Batterien und Wechselrichter zusammen, um Sonnenstrom zu speichern und jederzeit verfügbar zu machen. Die Forscher gehen dabei der Frage nach dem bestmöglichen Zusammenspiel der drei Komponenten nach. Ziel ist es, einen flächendeckenden Ausgleich von Stromerzeugung und Bedarf zu erreichen. Denn nur so kann die Energiewende gelingen. Ein Baustein zum Erreichen dieses Ziels sind beispielsweise neuartige Prognose- und Regelungsverfahren, die die Batterien steuern. Dank ihnen kann die Erzeugungsspitze am Mittag eliminiert werden und der Strom bei Bedarf abends, nachts oder morgens abgegeben werden. Neben dem Forschungszweck bietet der Solarspeicherpark außerdem noch den positiven Nebeneffekt, dass der Strom zu 100% vom Forschungsinstitut selbst verbraucht wird. Katrin Kreusel hat sich mit dem Projektleiter des KIT, Olaf Wollersheim, am Campus Nord getroffen.
Auf der Glasfläche von 102 einzelnen Solarfeldern glitzert die Sonne. Die Teilanlagen fangen die Strahlen alle aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen ein. Gegenüber der Erdoberfläche zeigt jedes Solarfeld eine andere Neigung. Manche liegen relativ flach, andere steil. Der Physiker Olaf Wollersheim vom Kompetenz-I-Projekt am KIT erklärt mir, warum.
Damit erforschen wir, wie sich diese unterschiedlichen Ausrichtungen auf den Ertrag und die Leistung dieser Module auswirken. Denn man kann zwar theoretisch ausrechnen, wie viel Strahlungsenergie ein Modul in Strom umwandeln kann, wenn es eine bestimmte Neigung hat und eine bestimmte Ausrichtung gegenüber der Sonne. In der Praxis gibt es dann aber eine Reihe von zusätzlichen Effekten, die diese theoretische Vorhersage ändern können. Also ein Beispiel ist die diffuse Strahlung. Wenn ein Modul fast flach liegt, dann sammelt es von allen Seiten des Himmels die an den Wolken gestreute Strahlung auf und hat dadurch einen relativ hohen Ertrag bei bewölktem Himmel. Unter Umständen ist es dann günstiger, wenn man viele Wolken hat in einer bestimmten Gegend, da die Module etwas flacher zu legen, als wenn der Himmel immer wolkenlos ist.
Die Solarmodule bieten dummerweise aber auch ein sonniges Plätzchen für Algen und so manche andere Einzeller. Gemeinsam mit der Bundesanstalt für Materialforschung in Berlin untersuchen die KIT-Forscher deshalb außerdem, welche Biofilme sich auf den Photovoltaikanlagen ansammeln und bei welcher Neigung die Solarmodule am besten vom Regen gereinigt werden. Da stellt sich doch die Frage, wären die Probleme nicht gelöst, wenn man einfach bewegliche Solaranlagen bauen würde? Es gibt bereits Unternehmen, die das mit Elektromotoren und Strahlungssensoren ausprobieren. Nachgeführte Modulmontierungen nennt man das. Die Elektromotoren fahren das Modul ständig in Position, sodass es immer genau zur Sonne guckt. Klingt eigentlich nicht schlecht, doch die Sache hat einen Haken, wie Olaf Wollersheim erklärt.
Das Problem ist, dass der Mehrertrag, den man damit erzeugt, gegenüber einem starr montierten Modul, der ist nicht so hoch, als dass man aus dieser Differenz dann die relativ teure Mechanik bezahlen könnte, die das Modul dann ständig der Sonne nachführt. Also die Idee ist im Prinzip prima, klappt auch alles technisch, wissenschaftlich, alles wunderbar, aber es scheitert am Ende an der fehlenden Wirtschaftlichkeit.
Im Solarpark des KIT wird die Wechselwirkung zwischen Solarmodulen, Wechselrichtern und Batterien getestet. Wechselrichter verwandeln den Gleichstrom, den das Solarmodul produziert, in Wechselstrom. Dieser kann dann von Batterien gespeichert werden. Welche Systemkonfiguration die günstigste ist, das will man am KIT herausfinden.
Also man sieht auf immer mehr Flachdächern eine Montierung der Module in Ost- und Westausrichtung. Das hat den großen Vorteil, dass man damit die Energie, die man erntet, über den Tag gleichmäßiger verteilt. Also man hat nicht mehr diesen einen hohen Mittagspeak wie bei den südausgerichteten Anlagen, die genau zur Mittagszeit die meiste Energie produzieren, sondern man hat auch am Vormittag und am Nachmittag noch höhere Energiemengen, die meinetwegen dem Haushalt zur Verfügung stehen. Was jetzt neu hinzukommt, ist, dass dieser Strom auch zwischengespeichert werden kann in einer Batterie. Und in dem Moment, wo eine Batterie dazukommt, wird alles viel, viel komplizierter, weil man dann in jedem Moment entscheiden muss, soll die Energie über den Wechselrichter direkt ins Netz gehen oder kann man sie in der Batterie zwischenspeichern? Das kann man nur dann tun, wenn die Batterie nicht schon voll ist. Das heißt, da muss man irgendwo eine Elektronik haben, ein Steuerungsprogramm, das in jedem Moment darüber entscheidet, wie sollen die Energieflüsse verteilt werden. Und da beschäftigt sich eine ganze Arbeitsgruppe bei uns damit, nur solche Algorithmen zu programmieren, die letztlich darüber entscheiden, wie die Batterie genau betrieben wird in diesem System. Und das ist aber für den Anwender, für den Kunden dieser Batterie am Ende sehr, sehr wichtig, weil das darüber entscheidet, wie lange die Batterie lebt und wie viel wirtschaftlichen Ertrag sie ihm eigentlich gibt.
Gemeinsam mit zwei Industriepartnern ist die Anlage am KIT aufgebaut worden. Der Firma Kostal, die im Solarpark ihre neuen Wechselrichter ausprobiert, und der Firma Solarwatt, die hier ihre Photovoltaikmodule testet. Das Besondere an diesen Modulen, nicht nur die Vorderseite, sondern auch die Unterseite besteht aus Glas.
Das ist ungewöhnlich. Normalerweise haben Photovoltaikmodule nur oben zur Sonne hin Glas und unten ist eine Kunststofffolie. Und durch diese Kunststofffolie kann aber Sauerstoff aus der Luft diffundieren und dieser Sauerstoff greift dann die eigentlichen Solarzellen an und führt dann zu einer Alterung des Moduls. Und Solarwatt ist es gelungen, ein Modul zu bauen, was auch auf der Unterseite eine dünne Glasschicht hat. Und damit wird diese Art der Alterung fast vollständig unterdrückt, sodass Solarwatt dann auch auf diese Module 30 Jahre Garantie gibt, statt der üblichen 20 Jahre. Das ist so ein Produkt, das wir da untersuchen im Vergleich dann auch zu anderen Modulen. Und bei den Wechselrichtern ist es ganz ähnlich. Die Firma Kostal, die hat einen Wechselrichter, der auch an eine Batterie angeschlossen werden kann. Und da wird diese Art von Wechselrichtern dann eben getestet gegen andere Typen von Wechselrichtern und Wechselrichter von anderen Herstellern.
1,5 Millionen Euro hat der Solarspeicherpark gekostet. Aber das Geld wird wohl relativ schnell wieder reinkommen, berichtet Olaf Wollersheim.
Der Strom, den wir da bei der Forschung erzeugen, der wird natürlich nicht weggeworfen, sondern der wird im KIT-eigenen Stromnetz sofort wieder verbraucht, um den Strombedarf der vielen Institute und Forschungsanlagen zu decken, die sich hier auf dem Gelände befinden.
Das war's heute für euch mit Radio KIT Wissen auf der 104.8. Alle unsere Beiträge gibt's zum Nachhören übrigens auch auf radio.kit.edu. Mein Name ist Julia Kölmel und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao!